ARD Sounds.
Wo kann man sich als mit Sanktionen belegter russischer Milliardär heutzutage noch frei bewegen? Offenbar in der Straße von Hormus, wo sich sonst ja nicht viel bewegt. Eine der größten Luxusjachten der Welt, mit Helikopterlandeplatz, zahlreichen Pools und eigenem U-Boot ausgestattet, soll die Meerenge Anfang dieser Woche problemlos durchfahren haben. Zugeschrieben wird der schwimmende Palast dem russischen Oligarchen Alexei Mordaschow, bis vor kurzem übrigens im Aufsichtsrat des Touristikunternehmens TUI. Nicht auszuschließen, dass sich die iranisch-russische Freundschaft für den Milliardär auszahlt. Und mit Iran und Russland sind wir auch genau bei unseren Top-Themen heute. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine und dem in Nahost. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Astrid Korall. Heute ist Dienstag, der 28. April. Wir zeichnen diesen Podcast um 12 Uhr auf.
Als hätte es noch eines weiteren Beleges bedurft, wie eng verwoben die beiden Kriege in der Ukraine und im Iran miteinander sind. In St. Petersburg empfing Russlands Machthaber Putin den iranischen Außenminister Araghchi und beschwor die gegenseitige Freundschaft. US-Präsident Trump scheint all dies wenig zu stören. Etwas zugespitzt könnte man formulieren, er belohnt die russische Unterstützung für den Iran mit Sanktionserleichterungen für Putin beim Öl. Wir wollen heute in unserem Schwerpunkt mal die immer wieder gestellte Frage klären, wie sehr zahlt sich der Krieg in Nahost wirklich aus für Russland? Wie miserabel ist der Zustand der russischen Wirtschaft trotz himmelhohen Ölpreises wirklich? Bringen sinkende Beliebtheitswerte Putin ernsthaft in Bedrängnis? Und bringt uns das womöglich einem Kriegsende in der Ukraine näher? Das bespreche ich gleich mit dem Buchautor und Zeitkorrespondenten für Moskau, Michael Thumann.
Je mehr halt sich ein Donald Trump verausgabt im Nahen Osten und dort irgendwie komplett verirrt und am Golf stolpert, je mehr die großen europäischen Staaten und ihre Regierung in Großbritannien, Starmer, der von einer Wahlniederlage im lokalen Bereich in die andere stolpert, Emmanuel Macron in Frankreich, der bald abgelöst wird, und unserer Koalition soll es ja auch nicht so richtig gut gehen. Da schaut man dann in Moskau und vor allem Putin immer drauf. Ich glaube, der konsumiert die ganze Zeit einfach nur, wie geht's gerade der deutschen Koalition? Schlecht, also geht's mir gut? Und sagt sich, da mache ich doch noch ein bisschen weiter. Also immer in der Hoffnung darauf, dass die Unterstützung für die Ukraine zusammenbricht und in der irrigen Annahme, dass selbst wenn wir die Ukraine weniger unterstützen würden, dass die Ukrainer dann 1, 2, 3 aufhören würden zu kämpfen, dem ist wirklich nicht so. Die Ukrainer kämpfen halt, weil sie nicht Russland werden wollen und das kann man ja auch ganz gut verstehen.
Und Michael Thumann ist für uns in diesen Tagen gleich doppelt wertvoll. Er ist nicht nur Russland-Kenner, sondern ist als ehemaliger Korrespondent für den Nahen und Mittleren Osten auch bewandert, was den Iran-Krieg angeht. Bevor wir mit ihm sprechen, schauen wir aber wie immer auf die aktuelle Lage, Astrid, zunächst im Nahen Osten. Eigentlich gab es Hoffnung, dass die USA und der Iran sich an einen Tisch setzen und die Friedensgespräche wieder aufnehmen in Pakistan. Die haben aber nicht stattgefunden. Vielmehr gab es ein Hin und Her. Wo stehen wir da heute?
Es gibt gegenüber den vergangenen Tagen keine große Veränderung. Es sind keine direkten Gespräche bzw. Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA in Sicht. Was wir aber gesehen haben, ist ein iranischer Außenminister, Araghchi, der einige Meilen gesammelt hat. Er war mehrfach in Pakistan, im Oman, in Russland, wo er, du hast es erwähnt, Kai, Präsident Putin getroffen hat, der sich als Vermittler ins Spiel brachte. Außerdem hat sich Araghchi zwar mit pakistanischen Vermittlern getroffen, nicht aber mit den Gesandten von US-Präsident Donald Trump, dem mittlerweile bekannten Duo aus Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Denn als die offenbar nach Islamabad reisen wollten, hatte Araghchi Pakistan schon wieder verlassen. Trump hat daraufhin die Reise der beiden abgesagt und von Zeitverschwendung gesprochen.
Okay, ihr habt wahrscheinlich schon gehört, dass wir die Reise abgesagt haben. Wir haben alle Trümpfe in der Hand. Wir werden nicht ständig 15 Stunden im Flugzeug verbringen, hin und her fliegen, nur um ein Dokument zu erhalten, das nicht gut genug war. Also werden wir die Angelegenheit telefonisch regeln. Und Sie können uns jederzeit anrufen. Noch einmal, wir haben alle Trümpfe in der Hand. Sie haben praktisch keine Streitkräfte mehr. Sie haben keine Anführer mehr. Wir wissen nicht, wer die Anführer sind.
Dass der US-Präsident mit Blick auf die Anführer im Iran durchaus einen Punkt hat, haben du, Kai und Stefan, ja schon am Freitag besprochen. Aber unter dem Strich kann man sagen, Iran und USA sprechen weiterhin nicht miteinander, sondern auf diversen Kanälen übereinander.
Und ob die USA wirklich alle Trümpfe im Ärmel haben, daran würde ich mal ein Fragezeichen machen. Der Iran hat ja jetzt offenbar einen neuen Lösungsvorschlag vorgelegt, der aber auch sehr in die Teheran-Richtung tendiert, oder?
Genau. Laut Medienberichten ist darin zwar die Öffnung der Straße von Hormuz vorgesehen, aber unter bestimmten Bedingungen wie der, dass die USA die Blockade der iranischen Häfen beenden. Vor allem aber ist die Rede davon, dass man über das iranische Atomprogramm erst später verhandeln will. Und es ist schwer vorstellbar, dass die USA da mitgehen. In Washington betont man ja immer wieder, dass Iran keine Atomwaffen besitzen dürfe. Und Außenminister Marco Rubio hat eine Verbindung zwischen der Straße von Hormuz und Atomwaffen gezogen.
Die Meerenge ist im Grunde genommen das Äquivalent einer wirtschaftlichen Atomwaffe, die Sie gegen die Welt einzusetzen versuchen. Und Sie prahlen damit. Stellen Sie sich vor, dieselben Leute hätten Zugang zu einer Atomwaffe. Sie würden die gesamte Region als Geisel nehmen.
Also im Moment wenig Bewegung wahrzunehmen. Das sieht alles für mich ein bisschen nach einer Partie Fernschach aus oder nach einem echten Geduldsspiel zumindest.
Das ist es. Wobei die Kommentare von Experten nach diesen nicht stattgefundenen Gesprächen am Wochenende in die Richtung gehen, dass die Mullahs Spielchen mit dem US-Präsidenten spielen, dass die USA bei all dem nicht besonders gut aussehen. Wir haben ja auch hier schon mehrfach über die offensichtlich fehlende Strategie der Amerikaner gesprochen und über die Sackgasse im Nahen Osten, in die sie sich manövriert haben. Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Montag ein Gymnasium im Nordrhein-Westfalen Marsberg besucht und dabei von einer vertrackten Lage gesprochen. Und, das fand ich sehr erstaunlich, es war erneut sehr deutliche Kritik an den USA zu vernehmen.
Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein, da muss man auch wieder raus. Das haben wir ganz schmerzhaft bei Afghanistan gesehen, 20 Jahre lang. Wir haben das im Irak gesehen. Also diese Geschichte ist, wie gesagt, zumindest unüberlegt und ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolutionsgarden.
Auch der französische Außenminister Barrot hat sich mit Kritik an den USA nicht zurückgehalten. Am Montag haben Vertreter vieler Staaten im UN-Sicherheitsrat über die Straße von Hormuz diskutiert. Und da hat Barrot erklärt, die Krise habe begonnen, nachdem die USA und Israel den Iran ohne klare Ziele auf eine Weise angegriffen hätten, die das Völkerrecht missachtet. Gleichzeitig war bei der Debatte in New York aber auch deutlich zu vernehmen, wie viele Staaten sich gegen das Vorgehen Irans in der Straße von Hormuz aussprechen. Es gab ja auch schon den Versuch, eine Resolution zum Schutz der Handelsschifffahrt in der Meerenge zu verabschieden. Die ist bislang aber an Russland und China gescheitert. Und Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, hat an die Folgen der Blockaden erinnert, auch an die humanitären. Und er hat gefordert, öffnet die Straße, lasst Schiffe passieren.
Open the strait. Let ships pass.
Das sind Kai Worte, die allerdings bei allen Beteiligten kaum auf Gehör stoßen.
Und ich gebe dir recht, Astrid, das sind auch bemerkenswerte Worte vom Bundeskanzler gewesen. Eine ganze Nation gedemütigt. Das ist ja schon sehr, sehr klar gegenüber einem Bündnispartner, den man weiterhin in der NATO braucht. Reden wir gleich noch ein bisschen drüber, über die transatlantische Allianz. Ist denn, was jetzt den Iran und die USA betrifft, irgendwie ein Weg erkennbar, wie beide Seiten wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren könnten und wie man damit diesen Krieg beenden kann?
Nein, überhaupt nicht. Sicherlich ist eine Frage, wer am Ende den längeren Atem hat. Denn sowohl Iran als auch die USA merken die Auswirkungen des Krieges, wie eigentlich auch die ganze Welt. Die Frage beim Iran ist, wie lange er auf seinen Forderungen bestehen kann, sich die Blockade noch wirtschaftlich erlauben und auch Öl lagern kann. Denn die iranischen Häfen sind ja blockiert. Teheran ist aber auf Ölexporte dringend angewiesen. Und auf der anderen Seite stehen die USA und Donald Trump, der droht, der Fristen setzt und nicht einhält, der behauptet, auch das hast du eben schon mal angesprochen, alle Trümpfe in der Hand zu haben, aber der diesen Krieg trotzdem nicht beenden kann und der innenpolitisch massiv unter Druck steht, unter anderem aufgrund der hohen Preise und auch mit Blick, wir haben es hier bei Streitkräfte und Strategien schon mehrfach erwähnt, auf die Zwischenwahlen im Herbst. Interessant dürfte sein, was in den nächsten Tagen passiert, denn eigentlich darf Trump so einen Krieg ohne Zustimmung des Kongresses nur 60 Tage führen. Diese Frist läuft am 1. Mai ab und der Nahostexperte Daniel Gerlach glaubt, dass das ein Hebel für Donald Trump sein könnte, den Krieg zu beenden.
Ich glaube, Trump könnte relativ einfach dem Kongress die Schuld rüberschieben und sagen, naja, ich hätte ja weitergemacht, aber der Kongress wollte nicht.
Das hat Daniel Gerlach bei Karin Mioska gesagt. Weitere Punkte könnten aus seiner Sicht ein Abkommen mit dem Iran sein, in dem der auf eine Anreicherung von Uran verzichtet und internationalen Garantien für eine freie Straße von Hormuz zustimmt. Man brauche, hat Gerlach auch gesagt, aber internationale Akteure, nicht nur Pakistan, die Vertrauen zwischen beiden Seiten, also zwischen den USA und Iran, schaffen.
Wir bleiben noch kurz in Nahost und schauen auf den Libanon. Da zeigt sich ja einmal mehr, wie brüchig die Waffenruhe dort ist.
Israels Militär geht nämlich weiter gegen die Terrormiliz Hisbollah, die ja vom Iran unterstützt wird, vor und hat Ziele im Osten und Süden des Libanon angegriffen. Unter anderem soll es sich um Infrastrukturanlagen handeln, wie zum Beispiel Waffenlager und Raketenabschussstellungen und mit Sprengfallen versehene Gebäude. Die Hisbollah ihrerseits hat am Montag den Norden Israels mit Drohnen angegriffen und lehnt weiterhin direkte Verhandlungen mit Israel ab, genauso wie die Forderung, ihre Waffen abzugeben. Also auch an dieser Stelle sind keine Fortschritte zu erkennen.
Wegen dieses Kriegs im Nahen Osten hat sich ja das Verhältnis der USA zu seinen Verbündeten weiter verschlechtert. Es gibt ja nicht wenige, die tatsächlich die Frage stellen, ob es die NATO in ihrer bisherigen Form überhaupt noch so gibt, wenn Trump immer wieder in Frage stellt, ob er seine Bündnispartner im Ernstfall auch wirklich verteidigen würde. Nun hat Trump den NATO-Partnern ja vorgeworfen, im Krieg im Nahen Osten nicht ausreichend unterstützt zu haben. Und die USA haben bereits mit Konsequenzen gedroht, angeblich ja auch mit einem Truppenabzug aus verschiedenen Ländern. Und jetzt wurden aber weitere Strafmaßnahmen, die jedenfalls möglich wären, bekannt.
Medienberichten zufolge kursiert in Washington eine interne E-Mail des US-Verteidigungsministeriums, in der verschiedene Optionen skizziert werden. Und die sollen vor allem zwei Staaten betreffen, nämlich Spanien auf der einen Seite und Großbritannien auf der anderen Seite, was dem Besuch von König Charles, der derzeit in Washington ist, nochmal mehr Aufmerksamkeit verleiht. Jedenfalls soll in der Mail unter anderem davon die Rede sein, dass die USA erwägen, ihre Haltung zu den Falklandinseln zu überdenken. Bisher stehen die USA dabei klar auf der Seite der Briten. Aber das könnte sich ändern und sie könnten Argentinien dabei unterstützen, die Inseln im Südatlantik zu beanspruchen. Ob das, das muss man dazu sagen, tatsächlich so ist, das lässt sich im Moment schwer sagen. Aber die Berichte haben zumindest eine Reaktion Großbritanniens ausgelöst. Ein britischer Regierungssprecher machte nämlich klar, die Souveränität über die Inseln, die liegt beim Vereinigten Königreich.
Du hattest Spanien noch angesprochen. Was ist mit Spanien?
Da hat sich Ministerpräsident Pedro Sanchez ja als der größte Trump- und Kriegskritiker einen Namen gemacht. In dieser internen Mail aus dem Pentagon soll nun ein möglicher Ausschluss Spaniens aus der NATO erörtert werden. Allerdings muss man dazu gleich betonen, die Statuten der Allianz sehen keine Bestimmungen für eine Aussetzung der Mitgliedschaft oder einen Ausschluss vor. So hat es ein NATO-Sprecher formuliert.
Der Krieg in Nahost hat Auswirkungen auf das Bündnis, hat auch Auswirkungen auf Russland und die Ukraine. Darüber spreche ich gleich noch ausführlich mit Michael Thumann. Vorher aber, wie immer, der Blick auf die aktuelle Lage. Wie ist die Lage in der Ukraine?
Ja, weder russische noch ukrainische Truppen haben bestätigte Fortschritte an der Frontlinie erzielt, meldet das Institute for the Study of War. Die russischen Angriffe gehen aber weiter, am Wochenende zum Beispiel massiv mit Drohnen und Raketen in den Regionen Dnipropetrovsk und Sumy. Dabei sollen mindestens 3 Menschen ums Leben gekommen sein. Außerdem hat Russland in der Nacht zu Dienstag die Ukraine nach deren Angaben mit insgesamt 123 Drohnen attackiert. 95 davon sollen abgefangen worden sein. Auf der anderen Seite setzt die Ukraine ihre Angriffe auf russische Infrastruktur fort, hat vor allem die auf Ölanlagen zuletzt verstärkt, um russische Einnahmen zu schmälern und damit die Finanzierung des Krieges. Ganz aktuell hat Russland einen ukrainischen Drohnenangriff auf die Ölraffinerie Tuapse am Schwarzen Meer gemeldet. Es ist dort nicht der erste und dabei soll ein großes Feuer ausgebrochen sein. Am Wochenende hatte die Ukraine bereits eine Ölraffinerie in der Stadt Jaroslawl angegriffen, außerdem einen russischen Marinestützpunkt auf der annektierten Halbinsel Krim. Und bei ukrainischen Drohnenangriffen sollen außerdem 3 Menschen im russischen Gebiet Belgorod getötet worden sein. Wobei, das wie immer, sich die Angaben nicht unabhängig überprüfen lassen.
Wo wir gerade beim Thema Drohnen waren, künstliche Intelligenz spielt ja auch auf diesem Gebiet eine immer wichtigere Rolle, wie überhaupt der Einsatz von KI Kriege verändert und wie bedrohlich das alles ist. Damit beschäftigen sich gleich 2 Produktionen, auf die ich an dieser Stelle gern hinweisen würde. Zum einen der aktuelle Tagesschau-Podcast 11KM mit einem Streitkräfte-Hörerinnen und Hörern nicht ganz unbekannten Gast. Und wer nicht nur hören, sondern auch sehen möchte, im YouTube-Kanal der Tagesschau gibt es das neue Format Stabile Zeitenlage, mit dem wir auch eng zusammenarbeiten, mit einem Film zum Thema KI im Krieg. Beide Links legen wir gerne in die Shownotes. Astrid, der Krieg gegen die Ukraine ist wegen der Auseinandersetzung im Nahen Osten ja ein wenig in den Hintergrund gerückt. Wir versuchen weiter aktuell so viel wie möglich drüber zu berichten. Gibt es denn irgendwelche Fortschritte, irgendetwas, was Anlass zur Hoffnung gibt?
Ich fand es etwas überraschend, als ich las, dass Donald Trump nach eigenen Angaben gute Gespräche mit Wladimir Putin und Volodymyr Zelensky führt. Das hat er im Sender Fox News am Sonntag erklärt und dass er an einer Lösung des Konflikts arbeite und zuversichtlich sei, diese zu finden. Allerdings wissen wir aus der Vergangenheit, wie sehr man solchen Aussagen des US-Präsidenten trauen kann. Und er hat auch offen gelassen, wann er zuletzt mit den beiden Präsidenten gesprochen hat. Aus Moskau und Kiew hat man dazu jedenfalls wenig vernommen. Bundeskanzler Friedrich Merz war ja bei einer Schule in Nordrhein-Westfalen und dort hat er auch über die Ukraine gesprochen und erklärt, sollte es jemals ein Friedensabkommen geben, sei es durchaus möglich, dass ein Teil des ukrainischen Territoriums nicht mehr zur Ukraine gehören werde. Gleichzeitig sieht der Kanzler aber auch die EU in der Pflicht, die Ukraine stärker einzubinden, denn so Merz, wenn Zelensky Gebietsabtretungen der eigenen Bevölkerung vermitteln wolle, müsse er ihr klar machen, dass er den Weg nach Europa geöffnet habe. Also mit anderen Worten, dass Zelensky auch etwas erreicht hat. Wobei Zelensky immer wieder einen schnellen Beitritt in die EU anstrebt, schon im kommenden Jahr. 2027 ist sein Ziel, aber nicht nur Kanzler Merz, sondern auch andere Staats- und Regierungschefs schließen einen Beitritt zu diesem Zeitpunkt aus.
Und dann noch dies, das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI gibt ja regelmäßig Zahlen heraus, wie viel Länder eigentlich für Rüstung ausgeben und meldet dabei jetzt einen neuen Rekord.
Zum 11. Mal in Folge sind die globalen Militärausgaben im vergangenen Jahr gestiegen. und damit auf einen neuen Höchststand auf knapp 2,89 Billionen Dollar. Das finde ich aufgrund der vielen Konflikte und Kriege und Europas Bemühen um mehr militärische Unabhängigkeit von den USA jetzt nicht so überraschend. Die europäischen Staaten haben ihre Investitionen um rund 14% auf 476 Milliarden Euro erhöht. Auch Deutschland hat laut SIPRI deutlich mehr für Rüstung ausgegeben und erstmals seit 1990 die 2%-Marke überschritten, nämlich 2,3% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung ausgegeben. Deutschland liegt insgesamt auf Platz 4 bei den Ausgaben, an 1 nach wie vor die USA, aber dort sind die Militärausgaben 2025 zurückgegangen. Hauptgrund laut SIPRI war, dass die USA keine neue Ukraine-Unterstützung bewilligt haben.
Vielen Dank, Astrid. Und damit sind wir bei unserem heutigen Schwerpunkt. Selbst Russlands Machthaber Wladimir Putin verlangt öffentlich nach Antworten, warum seine Wirtschaft weniger wächst als erwartet. Und laut schwedischem Geheimdienst schönt Russland systematisch Daten und befindet sich in Wahrheit auf dem Weg in die finanzielle Katastrophe, trotz erhöhter Öleinnahmen wegen des Iran-Kriegs. Gleichzeitig sorgen Internetsperren für Unmut. Russische Bloggerinnen und Blogger wagen es, Putin offen zu kritisieren. Wie sehr schadet das dem offenbar unter sinkender Beliebtheit leidenden russischen Machthaber? Wie stark oder schwach also ist Russland? Und zwingt das alles Putin irgendwann an den Verhandlungstisch in Sachen Ukraine? Das alles kann ich besprechen mit einem Russland-Kenner, dem Osteuropa-Korrespondenten der Zeit. Er ist oft in Moskau, ist auch Autor mehrerer Bücher über Putin und Russland. Mit Michael Thumann. Ich freue mich, dass wir sprechen können.
Hallo, guten Tag.
Herr Thumann, mal eine vielleicht übers Ziel hinausschießende Frage gleich zu Beginn. Erleben wir gerade, dass das System Putin ernsthaft ins Wanken gerät?
Nein, das erleben wir nicht. Putin hat ja im Laufe seiner 26 Jahre an der Macht immer mal wieder Krisen erlebt und auch immer mal wieder für ihn alarmierende Zustimmungsraten von Mitte 60% der Bevölkerung. Darüber würden sich andere freuen in Demokratien. In einem zunehmend totalitären System ist das natürlich eine beunruhigende Zahl. Aber er überlegt halt jetzt eben auch schon wieder, wie er das hochpoliert. Und es ist ihm in der Vergangenheit immer was eingefallen. Das bedeutet aber alles nicht, dass es keinen Unmut gäbe. Den gibt es, nur ich halte ihn nicht für systemgefährdend.
Die russische Influencerin Viktoria Bonja hat 13 Millionen Follower, wohnt nicht im Land selbst, wohnt in Monaco, kümmert sich eher um Mode. Normalerweise war bislang jetzt auch nicht mit Putin-Kritik aufgefallen, aber schreibt jetzt zum Beispiel über Korruption und Misswirtschaft und sagt Sätze wie, die Menschen haben den Eindruck, dass sie in einem Verbotsstaat leben in Moskau. Ist das ungewöhnlich, dass solche Kritik jetzt aufkommt?
Ja, das ist ungewöhnlich, und zwar ungewöhnlich seit dem großen Überfall auf die Ukraine 2022, wo sich eigentlich niemand mehr mit solcher Kritik hervorwagte. Viktoria Bonja, muss man wissen, die sagt und schreibt und bloggt natürlich aus dem sicheren Monaco. Sie reist aber oft nach Moskau und ist keine wirklich politische Figur gewesen. Ihre Themen waren Lifestyle, Mode, Kosmetik. Und jetzt wird es aber, und weil sie so viele Follower hat, wird das halt auch politisch relevant. Da hat sie neulich gesagt, Wladimir Wladimirovich, die Leute haben Angst vor ihnen, und hat dann auf einige Probleme hingewiesen, die jetzt nicht so ganz zentral waren. In Dagestan war eine Flut, die wurde schlecht gemanagt im Süden Russlands, und noch so ein paar andere Fragen der Tierhaltung und so weiter. Und jetzt hat sie eben auch nochmal nachgelegt über Korruption. Das heißt also, die Frau politisiert sich gerade. Interessant, was daraus wird. Und auch das halte ich jetzt noch nicht für systemgefährdend, aber wir haben es hier zu tun halt mit einer, die diesem Unmut, der sich so ein bisschen langsam verbreitet überall, jetzt Stimme gibt.
Aber was ist das aus Ihrer Sicht, was den Menschen am meisten zusetzt? Sind das Einschränkungen, was das Internet angeht, Telegram-Sperren, über die haben wir oft hier auch im Podcast berichtet? Ist es die Korruption? Sind es die hohen Lebensmittelpreise? Was wäre das aus Ihrer Sicht?
Ich würde die Inflation ganz oben ansetzen, weil das ist tatsächlich etwas, was die Menschen seit 2-3 Jahren stark belastet, die weit über europäischen Verhältnissen, ganz weit über den deutschen Verhältnissen liegende Inflation im zweistelligen Bereich. Und immer wenn man so in Abständen dann im Supermarkt in Moskau nachschaut, dann sind halt eben manche Lebensmittel sind einfach verdoppelt im Preis. Und andere, die dann doch erheblich mit 20% aufschlägen. Das heißt also, das belastet wirklich. Die Verbote Rites, die sich in Moskau verbreitet und hinter der natürlich ursächlich auch Putin steckt, die hat Putin jetzt selber mal aufgespießt und hat gesagt, na ja, man müsse darüber nachdenken, man könne nicht alles verbieten und gleichzeitig müsse man auch darauf achten, dass man wieder etwas lockert. Damit will er rhetorisch dem Unmut entgegenkommen. Natürlich denkt er nicht im Traum daran, die Verbote Rites zu beenden, denn sie soll ja sicherstellen, dass in Zeiten knapperer Ressourcen und wachsender Inflation die Menschen ruhig gehalten werden und sein Regime abgesichert. Und von daher wird er davon auch nicht ablassen.
Damit sind wir eigentlich schon beim Thema Wirtschaft. Wie gut geht es aus Ihrer Sicht der russischen Wirtschaft oder wie schlecht, müsste man vielleicht auch sagen, obwohl ja der Ölpreis sehr, sehr hoch ist und Ölmilliarden weiter in die Kasse fließen?
Der russischen Wirtschaft geht es schlecht, wenn sie nicht direkt Waffen an die Front liefert. Und letzteres, die Kriegsindustrie, der geht es natürlich weiter gut, weil ihre Produkte werden gefragt und werden, koste es, was es wolle, vom Staat eingekauft und dann gleich an den Verwendungsort in die besetzte Ukraine gebracht. Was die zivile Wirtschaft angeht, steht Russland eigentlich vor dem, was russische Propagandisten und ihre angeschlossenen Kohorten in Deutschland gerne verbreiten, nämlich Deindustrialisierung. Die findet tatsächlich im zivilen Bereich in Moskau statt und in ganz Russland, weil sehr viele Produkte, die Russland heute produziert, nicht mehr konkurrenzfähig sind und von chinesischen Produkten erschlagen werden. Außerdem investiert Russland sehr wenig im zivilen Bereich in Research und Development. Es gibt wenig Investitionen, weil die Zinsen so hoch sind. Das alles führt dazu, dass sehr viele Betriebe in Kurzarbeit beziehungsweise in Produktionsstopp gegangen sind. Man hält dann irgendwie so gut es geht noch die Mitarbeiter. Aber alle klagen und auch übrigens die Servicedienste, die kleinen und mittelständischen Unternehmen haben immer mehr Probleme. Selbst der Brötchenbäcker kriegt langsam Probleme. Also man sieht überall, wie Geschäfte schließen. Es gibt tatsächlich eine sichtbare Wirtschaftskrise in Russland mittlerweile.
Und ist das etwas, was so beunruhigend für den Machthaber Putin werden könnte, dass sein ganzes System da ins Wanken gerät? Oder haben wir diesen Zustand noch nicht erreicht?
Ich glaube nicht. Wir hatten ja, ich sag mal so 10 Jahre zurück, da ruhte Putin seine Macht immer auf 2 Säulen. Das waren einerseits die Wirtschaft, der es vergleichsweise gut ging, und die Wirtschaftsliberalen, die sich dann darum kümmerten, dass es der Wirtschaft gut ging. Und auf der anderen Seite waren dann Putins Gleiche und Verbündete, die Silawiki, das heißt also die Machtstrukturen, die Geheimdienste, das Innenministerium und so weiter und so fort. Heute stützt er sich nicht mehr auf die Wirtschaftsliberalen, die sind ganz raus und die Wirtschaft wird letztendlich in den Dienst gestellt von FSB-Geheimdienst, Innenministerium und deren Notwendigkeiten, Phobien, Ängste und Forderungen. Das heißt, die Wirtschaft muss liefern. Und das führt halt eben einerseits zu diesem Unmut und auf der anderen Seite sind natürlich diese aufgeblasenen Machtstrukturen und Geheimdienste genau dazu gedacht, den möglichen Unmut, der aus wirtschaftlich schwierigen Zeiten kommen könnte, zu unterdrücken. Und die Apparate sind riesig, das kann man gar nicht überschätzen. Und insoweit glaube ich, wird da, solange nicht in den Apparaten selber Zweifel wachsen an Putin und solange man meint, man, im Bündnis mit Putin würde man vielleicht selber abstürzen und solange dieses Gefühl sich nicht verbreitet, dass man vor dem Abgrund steht, solange glaube ich, wird auch der Unmut sich nicht in irgendeiner Art von Unruhe, Aufstand oder einer Gefährdung der putinschen Macht niederschlagen.
Und auch nicht in der Duma-Wahl, die ja, wenn ich richtig informiert bin, noch dieses Jahr stattfinden soll?
Nein, auf keinen Fall, weil das ist ja so ein Blockflötenparlament. Da sind ja nur noch Parteien und Abgeordnete vertreten. Die sollen dann Opposition simulieren. Und da gibt's dann irgendwie eine Rede, da wird dann einfach, was die militärische Spezialoperation, wie der Krieg in Russland heißt oder genannt wird, die fordern dann noch mehr militärische Spezialoperationen. Oder wenn es halt eben um Gefahren sieht, die der FSB wahrnimmt, dann fordern sie noch mehr Gefahrenabwehr oder noch mehr Überwachung. Also das ist so eine ganz prima Opposition, die darauf ausgelegt ist, dass das, was Putin und seine Partei Einiges Russland dann so fordert und macht, dann noch moderat aussehen lässt. Und von daher ist es eine Systemopposition, die man sich mal ausgedacht hat auf dem polittechnologischen Reißbrett. Es gibt in dem Sinne auch in Russland heute keine Opposition mehr. Es gibt sozusagen nur noch Ruinen von Oppositionsparteien. Zivilgesellschaftliche Organisationen sind verboten. Von daher kommt da organisiert nichts wirklich, was Putin entgegenwehen und widersprechen würde.
Stichwort Unterdrückungsapparat. Mal eine persönliche Frage. Wie ist es für Sie angesichts all dessen möglich, weiterhin über Russland und auch von dort selbst zu berichten?
Wir Korrespondenten dort müssen natürlich auf vieles achten. Wir müssen allerdings zum Glück nicht darauf achten, dass wir nicht unsere Meinung klar sagen, wie ich jetzt hier hoffentlich deutlich demonstriere. Und dass halt eben tatsächlich eine Berichterstattung aus Russland über Russland weiterhin möglich ist und man die Akkreditierungskarte dann auch danach behält. Das aber hat alles eine klare Grundlage, nämlich, dass es in Deutschland ja auch russische Korrespondenten gibt. Und wenn man denen so zuhört, dann denkt man, oi, 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 was die so alles erzählen. Und denen wird ja auch nicht die Akkreditierung entzogen. Von daher sozusagen in diesem schönen Gleichgewicht bewegen wir uns jetzt schon eine ganze Weile. Und wenn die russische Regierung diesen unausgesprochenen Deal irgendwann nicht mehr gut findet, wird sie das sicherlich auch zeigen. Aber bisher ist es eben wirklich möglich, aus Russland zu berichten. Mit den Einschränkungen, die es dann so gibt, also in der Provinz, wenn man dort reist, dann wird man halt eben gern schon mal angeschaut oder sprechen einen Leute von lokalen Diensten an. Sowas kann immer passieren. Man wird von lokalen Medien vielleicht interviewt, etwas heftig und aufdringlich. Also es gibt sozusagen Versuche, dann Berichterstattung zu verhindern, aber ja, nach wie vor, ich kann mich in Russland, ich würde nicht sagen frei, weil es kein freies Land ist, aber ich werde nicht auf Schritt und Tritt behindert, nur in Meilen gemessen, sagen wir mal so ab und zu.
Einmal noch ganz kurz zurück zur Wirtschaft, bevor wir weitergehen und auch mal auf die Ukraine gucken. Unser treuer Hörer Felix Röver, das ist vielleicht ein bisschen eine spezielle Frage, hat sich den Rubelkurs angeschaut und kommt zu dem Ergebnis, dass der eigentlich erstaunlich stabil ist gegenüber dem Dollar zum Beispiel. Das war jetzt auch nicht immer so. Ich erinnere mich, gab mal eine Zeit vor anderthalb oder zwei Jahren, da war der Rubel sozusagen im freien Fall. Gibt es dafür eine Erklärung aus Ihrer Sicht, Herr Thumann?
Ja, dafür gibt es Erklärungen, vor allem die, dass man ja in Russland bis 2022 eine große Dollar- und Euro-Nachfrage hatte, weil die Russen im Westen fleißig Waren einkauften, bis hin zu Dual-Use-Rüstungsgütern und so weiter und so fort. Das haben wir ja alles gelesen. Die Frage, die sich heute stellt, ist, warum ist das nicht mehr so? Und das hängt natürlich mit den Sanktionen zusammen. Das hängt mit dem Rückzug westlicher Firmen vom russischen Markt zusammen. Und der Tatsache, dass einfach nicht mehr so viel Dollar und Euro in Russland nachgefragt werden und gebraucht werden. Und dann entsprechend steigt natürlich der russische Rubel, der ja nicht mehr frei konvertierbar ist in der ganzen Welt, aber eben in dem abgeschlossenen russischen Markt. Da hält er sich halt gegen Dollar und Euro ziemlich gut und ist ein bisschen gestiegen im vergangenen Jahr. Und das wiederum bereitet aber Probleme, weil auch für die russische Regierung ist das gar nicht so gut, denn ihre Einnahmen, die sie haben, die sinken infolge dieses starken Rubelkurses. Auf der anderen Seite ist ein starker Rubel immer so eine Art symbolisches Signal an die Bevölkerung, schaut mal, es geht uns gar nicht so schlecht. Und deshalb interveniert man jetzt auch nicht sehr stark dagegen, zumal dann die Regierung auch gezwungen wäre, halt auf dem russischen Markt ihre Dollarreserven und Euroreserven kräftig zu verkaufen. Und das will man auch nicht.
Vielen Dank für diese Erklärung in dieser speziellen Angelegenheit. Hinzu zu all dem, was wir gerade besprochen haben, also Internetabschaltung, ein gewisser Unmut gegenüber Putin und eben die Wirtschaftslage, kommt ja, dass an den Frontlinien es kein wirkliches Vorankommen für die russische Armee gibt, jedenfalls kein entscheidendes Vorankommen. Zudem ist die Ukraine immer erfolgreicher mit Angriffen auch auf Ölhäfen, auf Ölraffinerien in Russland. Sehen Sie irgendwie deshalb ein Ende des Krieges kommen oder einen Putin, der sich an den Verhandlungstisch setzt? Oder glauben Sie, dass der russische Machthaber eher doch weiter auf Abnutzung setzen wird und glaubt, auch wenn sich die USA zunehmend abwenden, dass er diesen Krieg nach wie vor gewinnen kann?
Es gibt zwei Perspektiven auf das russische Überfalldesaster. Die eine ist sozusagen im Laborversuch Ukraine-Russland, wo Russland eben wirklich seit 4 Jahren auf der Stelle tritt und nach dem ersten großen Vordringen und dann dem Rückzug vor Kiew nicht mehr wesentlich vorangekommen ist, mittlerweile so lang Krieg führt wie Stalin im Zweiten Weltkrieg, als sich die Sowjetunion gegen den Überfall Nazi-Deutschlands verteidigte. Und das wirft natürlich Fragen auf. Und trotzdem, und jetzt kommt die zweite mögliche Perspektive, das ist nämlich, man schaut darauf, wie es denn dem Westen in dieser ganzen Zeit bisher gegangen ist. Und da stellt man fest, ach, schlecht. Und je mehr halt sich ein Donald Trump verausgabt im Nahen Osten und dort irgendwie komplett verirrt und am Golf stolpert, je mehr die großen europäischen Staaten und ihre Regierung in Großbritannien Starmer, der von einer Wahlniederlage im lokalen Bereich in die andere stolpert, Emmanuel Macron in Frankreich, der bald abgelöst wird, und unserer Koalition soll es ja auch nicht so richtig gut gehen. Das heißt also, da schaut man dann in Moskau und vor allem Putin immer drauf. Ich glaube, der konsumiert die ganze Zeit einfach nur, wie geht's gerade der deutschen Koalition? Schlecht, also geht's mir gut. Und sagt sich, da mache ich doch noch ein bisschen weiter. Also immer in der Hoffnung darauf, dass die Unterstützung für die Ukraine zusammenbricht und in der irrigen Annahme, dass selbst wenn wir die Ukraine weniger unterstützen würden, dass die Ukrainer dann 1, 2, 3 aufhören würden zu kämpfen. Und das ist halt eben sein großer Irrtum, weil die Propaganda, die russische und Putin sich selbst offenbar eingeredet haben, dass die Ukrainer nur kämpfen, weil sie vom Westen und von Europa, insbesondere auch Deutschland, unterstützt werden. Dem ist wirklich nicht so. Die Ukrainer kämpfen halt, weil sie nicht Russland werden wollen. Und das kann man ja auch ganz gut verstehen.
Das ist auch so ein wenig die Erkenntnis unserer jüngsten Ukraine-Reise im Februar gewesen, dass man sich dieses undemokratische fast diktatorische System eben nicht überstülpen lassen möchte und in jedem Fall bereit ist, weiter zu kämpfen. Aber es würde natürlich der Ukraine deutlich schwerer fallen. Also wenn jetzt die USA, die ja in gewisser Weise doch noch weiter unterstützt, alles einstellt und wenn bei den Europäern eine Müdigkeit eintritt. Also ich entnehme dem, einem Frieden sind wir trotzdem nicht näher gekommen.
Nein, ich glaube nicht, dass wir dem Frieden näher gekommen sind. Was ich mir vorstellen könnte, ist, also wenn tatsächlich sich die Europäer als resilienter erweisen, als Putin so denkt, dass er, und wenn er gleichzeitig an den Fronten nicht richtig vorankommt und Trump auch die Ukraine nicht zwingen kann, gleich den ganzen Donbass zu übergeben an Russland, was er ja schon mehrmals vorgeschlagen hat, wenn all dem so ist und das länger dauert, dann könnte Putin angesichts dieses grummelnden Unmuts in Russland vielleicht irgendwann mal an einem Waffenstillstand für eine gewisse Zeit interessiert sein, um dann später wieder weiterzumachen. Also sowas will ich nicht ausschließen, aber derzeit zeichnet sich das nicht ab.
Sie hatten, Herr Thumann, den Krieg in Nahost gerade schon angesprochen, von einem Stolpern des US-Präsidenten dort geredet. Erstmal, na, ganz simpel ist die Frage vielleicht nicht, aber doch die Frage auch an Sie, die wir schon öfter gestellt haben: Wie sehr profitiert Russland, wie sehr profitiert Putin von diesem Iran-Krieg, auch jenseits des hohen Ölpreises? Oder ist das der Hauptgrund, warum er da Vorteile davon trägt?
Also er hat ganz gewiss kurzfristig Vorteile von diesem hohen Ölpreis. Russland stand ja Anfang des Jahres vor einer schweren Budgetkrise mit einem Riesendefizit. Und die können ja auch nicht mal eben sich an den internationalen Märkten dann was leihen. Deshalb ist das in Russland immer dramatisch, weil dann müssen sie halt an die Banken, ihre eigenen Banken gehen und womöglich Sparkonten der Bevölkerung und so weiter. Das macht man ja nicht so gern. Und von all diesen kurzfristigen Nöten hat der hohe Ölpreis und die entsprechenden Einnahmen für die russischen Ölkonzerne und dann auch den russischen Staat ihn jetzt erstmal befreit. Es ist allerdings so, der Ölpreis muss, um die Finanzkrise, vor der Putin stand, auch wirklich dauerhaft zu entschärfen, muss der Ölpreis auch noch eine Weile hoch bleiben. Und das ist natürlich ein stetes Risiko für dieses Land, das so sehr vom Ölpreis, vom internationalen abhängig ist. Der zweite Punkt ist ein eher langfristiger, geostrategischer, weil sich die Vereinigten Staaten ja derzeit unter der unweisen Führung ihres Präsidenten gewaltig selbst schwächen und das mit Russland verbündete China aus diesem Krieg am Golf, aus diesem Krieg gegen den Iran in der mittleren und längeren Frist wirklich große Vorteile zieht. Und je mehr die Vereinigten Staaten sich verausgaben, desto besser ist es natürlich für China und selbstverständlich auch für Russland. Und da macht es auch nichts, wenn Putin immer wieder große Freundschaft mit Trump heuchelt. Das ist natürlich eine Umarmung, bei der er stets den Dolch im Gewande trägt und versucht, die Amerikaner zu schwächen, so gut es geht.
Es gab ja auch immer wieder Berichte über russische Waffenlieferungen, zum Beispiel über das Kaspische Meer an den Iran, an den Verbündeten. Jetzt war der iranische Außenminister auch gerade in St. Petersburg, wurde dort freundlich von Machthaber Putin empfangen. Und es gibt auch immer wieder Berichte über die Hilfe Russlands bei der Übermittlung von Zieldaten für den Iran in diesem Krieg in Nahost. Ist denn genau bekannt eigentlich, wie sehr Russland den Iran dort unterstützt?
Sie sprechen die Zieldaten an. Das halte ich ja für sehr, sehr wichtig, weil man war dann doch überrascht, inwieweit der Iran in der Lage war, amerikanische Standorte präzise zu treffen, bestimmte amerikanische Flugzeuge vom Himmel zu holen. Und all das deutet darauf hin, leider ohne schriftlichen Beweis, aber es deutet zumindest doch nachhaltig darauf hin, Russland da bei der Zielerfassung geholfen hat. Und weil Iran einfach über solche Satellitensysteme und Aufklärungssysteme nicht verfügt. Und selbstverständlich ist es auch im russischen Interesse, dass da mal so eine amerikanische F-16 vom Himmel fällt, dann kann man sich halt eben über das kaputte Flugzeug beugen und erstmal ein bisschen nachschauen, was die denn da für eine Technik haben. Und auch für Russland sehr interessant sind natürlich die iranische Erfolge bei der Luftabwehr dieser Schläge. Und das hat ja auch der iranische Außenminister Araghchi jetzt nochmal betont, dass man gerne mit den Verbündeten, also mit China, Russland und anderen Staaten sehr gern die Erfahrungen teilt in der Abwehr, so wie übrigens die Ukraine das ihrerseits macht mit den Golfstaaten am arabischen Golf, die sich auch sehr gerne anhören, wie man denn mit Drohnen iranisch-russischer Bauart umgeht. So, und insoweit gibt's da einfach eine klare Zusammenarbeit. Man kann eben nur, und darauf achten beide Seiten sehr, man kann eben im Einzelfall immer nicht nachweisen, dass, aber man sieht die Ergebnisse dieser Zusammenarbeit.
Aber haben Sie angesichts all dessen eigentlich eine Erklärung dafür, warum nichts, aber auch wirklich gar nichts, US-Präsident Trump irgendwie ärgerlich stimmen kann gegenüber Putin?
Ja, er hat ihn ja gerade wieder belohnt mit einer Aussetzung der US-Ölsanktionen bis Mitte Mai. Das sollte dann irgendwie den Ölpreis beruhigen, tut es aber nicht wirklich, aber es beruhigt halt Putin an der Macht. Ich glaube, dass Donald Trump von dieser Sehnsucht, in irgendeiner Form mit Putin gut auszukommen, und wir werden die gleiche Sehnsucht wieder staunend betrachten dürfen, wenn er dann demnächst auf Xi Jinping trifft in China, dass er halt eben wirklich diesen Diktatorenhau hat und sich einfach mit denen in einer Liga sieht. Und deshalb sich davon auch nicht abbringen lässt und natürlich in seiner eigenen Administration alle strategischen Überlegungen auch über den Haufen wirft. Denn es gibt ja in seiner Administration zum Beispiel in Person des Verteidigungsstaatssekretärs Elbridge Colby gibt es ja diese China-China-China-Leute, die halt sagen, hier muss alles getan werden, damit die USA im Pazifik halt die Oberhand behalten. Jetzt hat Trump erstmal ganz viel Geräte und Waffen und Schiffe weggezogen von dort, um sie am Golf zu verschwenden. Das ist genau das, wovor diese China-Fraktion immer gewarnt hat. Ich würde aber auch gar nicht bei Trump irgendeine Strategie dahinter sehen, sondern der stolpert halt in so einen Krieg hinein, wie er irgendwie aus einem White House Dinner mit der Presse herausstolpert, weil da irgendwie offenbar jemand es wieder auf ihn abgesehen hatte oder vielleicht auch nicht. Das heißt, dieser Mann hat eigentlich überhaupt kein, er hat kein strategisches Denken, aber auch seine Taktik ist wahnsinnig schlecht. Was man nun ja im Ringen mit Iran sieht, wo einfach die Iraner in der Vorbereitung auf Verhandlungen einen Stich nach dem anderen machen und Trump auch immer nur hinterher stolpern kann, weil die Iraner haben halt sehr viel Erfahrung darin und Trump zieht es ja vor, weder Expertise noch irgendwie kompetente Leute um sich zu scharen, sondern halt eben eigentlich allesamt strategische Dummköpfe, die da vor sich hin dilettieren und den Einfluss und das Ansehen Amerikas in der Welt verspielen.
Lassen Sie uns ganz zum Schluss genau darüber noch einmal sprechen. Trump behauptet ja immer, er habe alle Trümpfe in der Hand, was den Iran angeht. Die Realität sieht, fürchte ich, fast eher umgekehrt aus. Sehen Sie das auch so, dass Iran auch eben wegen der Straße von Hormuz, wegen der Meerenge dort, sehen Sie das auch so, dass der Iran da eigentlich am längeren Hebel sitzt?
Ja, und es tut mir wahnsinnig weh, weil ich natürlich das islamistisch-totalitäre System des Irans verabscheue. Es ist ein furchtbarer Staat, der in der Vergangenheit regelmäßig die höchsten Hinrichtungsraten produziert hat, die größten Repressionsraten. Und wir haben gerade Anfang dieses Jahres wieder gesehen, mit was für einem furchtbar blutrünstigen Regime wir es da zu tun gehabt haben, als die Bevölkerung wagte, ein wenig zu protestieren. Aber es ist ein Regime mit sehr, sehr viel Erfahrung. Es ist ein Regime, das man, wie wir gesehen haben, nicht enthaupten kann, weil es halt eben viele Machtzentren gibt. Und es ist ein Regime, dem Donald Trump ein gigantisches Geschenk gemacht hat. Er hat den Iran unwiderruflich zum Schleusenwärter an der Straße von Hormus gemacht. Durch diesen unbedachten Krieg und Überfall. Und damit haben die Iraner jetzt halt eben ein Mittel in der Hand, das sie immer wieder einsetzen können. Und selbst wenn man sich dann auf irgendetwas einigt, dass dem Atomabkommen von 2015, das ja ziemlich prima war und von dem Trump jetzt gerade öffentlich träumt, obwohl er es ja 2018 gesprengt hat, das heißt also, wenn man wieder zu einem Abkommen käme, das in irgendeiner Form in diese Richtung ginge, um die iranische Atomrüstung zu begrenzen, dann würde Iran trotzdem immer noch diese Schleusenwärterfunktion haben und immer, wenn ihnen irgendwas nicht passt, dann würde wieder irgendein Tanker vielleicht beschossen werden und dann steht sofort wieder alles still. Und das ist bisher nicht denkbar gewesen und der Schöpfer dieser grandiosen Idee ist Donald Trump.
Sie waren lange auch Korrespondent in Istanbul, damit auch für den Nahen und Mittleren Osten zuständig. Nach dieser ja nicht sehr optimistischen Schlussdiagnose, sehen Sie überhaupt irgendwie einen Ausweg aus diesem Krieg über den im Moment herrschenden Waffenstillstand hinaus?
Also ich sehe die Möglichkeit und ich fürchte, Trump wird da auch irgendwie sich hinbewegen. Das ist natürlich sehr schmerzhaft. Er muss einen Kompromiss mit dem Iran machen. Er muss dem Iran sehr viele Dinge zugestehen, die er nach dem 12-Tage-Krieg im vergangenen Jahr, da stand Iran ja sehr schlecht da, an die er damals nie gedacht hätte. Er wird dem Iran aller Voraussicht nach auch mehr Zugeständnisse machen müssen, als dass die Atomverhandler für das Atomabkommen von 2015 machen mussten. Eben weil er sich taktisch, strategisch in so eine verwundbare und schlechte Position gebracht hat. Trump steht dann eben auch noch unter Druck. Es gibt dann noch die Midterm-Wahlen und dann will er eigentlich zu Xi Jinping, wir sprachen drüber, und er will da auch nicht so mit so einem offenen Iran-Dossier dahin fahren. Das heißt also Zugeständnisse, Zugeständnisse, Zugeständnisse und am Ende steht natürlich eine gewaltige strategische Niederlage der Vereinten Staaten am Golf. Aber diese Niederlage könnte dann halt vielleicht wieder etwas mehr Ruhe in die Dinge bringen.
Der Korrespondent der Zeit und Buchautor Michael Thumann war das. Vielen Dank für das ausführliche Gespräch.
Vielen Dank an Sie, hat mir Spaß gemacht.
Und an dieser Stelle noch ein weiterer Hinweis. Der NDR hat eine spannende Doku produziert. Sie heißt Die Russlandroute und geht der Frage nach, wie deutsche Waren trotz Sanktionen nach Russland gelangen. Und sie zeigt, dass in russischen Drohnen oft deutsche Technik steckt. Darüber sprechen wir demnächst auch hier bei Streitkräfte und Strategien mit dem Autoren Michael Höft. Vorher aber wird der Film in einem Hamburger Kino gezeigt und für die Preview am 6. Mai gibt es ein Kontingent an Freikarten. Wenn Sie also in Hamburg oder in der Nähe sind und dabei sein wollen, unter ndr.de/Russlandroute finden Sie weitere Informationen. Den Link packen wir auch in unsere Shownotes.
Und das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es wegen des Feiertags am Freitag, am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Astrid Korall.
Mit Counter-Strike haben wir Nächte verbracht. Meine Freunde und ich.
Ich finde das eigentlich sehr nachvollziehbar, muss ich sagen.
Ich bin Yannick Hannebohn und wir sind gerade im wahrscheinlich berühmtesten Taktik-Shooter aller Zeiten. Hier geht's ums Gewinnen und ums Verlieren. Und um sehr viel Geld.
Ein Millionär, ich habe mit Millionen gemacht.
Gemeint sind Coder. Sie verdienen viel Geld mit Cheats und die sind schlicht Betrug.
Ich glaube, dass er sich in dem Moment gedacht hat, ich muss, egal wie dreist ich bin, ich muss dieses Spiel gewinnen in dem Moment.
Ich will wissen, wer mein Lieblingsspiel ruiniert.
Achso, ja, dann ist das hier gerade ein Durchbuch.
Ja, Mann!
Das hört ihr im Podcast Cheats. Wer zerstört Counter-Strike?